Ich lese jetzt den Bibeltext aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet.
Ja, danke dir, Jutta, für das Lesen des Textes und ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Du hast recht, es fühlt sich nicht mehr so ganz wie Gastsein an, sondern fast schon wie so ein zweites Zuhause. Ich bitte zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, liebender Gott, es tut so gut, diesen Raum zu haben, hier anzukommen, die Kerzen, das Licht auch zu sehen und uns daran zu erinnern, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du dich jetzt in den Mittelpunkt stellst, dass du redest auch durch die Gedanken der Predigt und uns offen machst für das, was dir wichtig ist und dir jetzt auf dem Herzen ist für uns. Amen. Wir springen zu Beginn der Predigt gleich mal ins Jahr 1523. Es ist Karsamstag, der Tag vor dem großen Osterfest und im Kloster Nimschen bei Grimma in Nähe von Leipzig verlässt ein Planwagen beladen mit Heringsfässern das Gelände. Der Wagen war gesendet worden vom Torgauer Ratsherrn Leonhard Koppe, ist jetzt auf dem Weg zurück. Allerdings ist er nicht auf dem Weg zurück zu diesem Ratsherrn, sondern auf direktem Weg nach Wittenberg zu einem gewissen Martin Luther. Und in den Heringsfässern oder vielleicht auch hinter den Heringsfässern, das ist nicht so ganz sicher überliefert, befinden sich jedenfalls keine Fische, sondern junge Frauen. Und ab dem Moment, in dem der Wagen das Klostertor passiert und verlässt, sind sie ehemalige Nonnen, die dem Klosterleben und damit auch der Ehelosigkeit entfliehen. Und inspiriert und unterstützt wurden sie dabei eben von jenem Martin Luther, den wir heute als den großen Reformator kennen und der durch seine Schriften und dadurch, dass er ja auch selber Mönch war und diesen Schritt raus aus dem Kloster gemacht hat, die ganze Aktion angestoßen, inspiriert und dann auch unterstützt hat. Und was Luther dann auch gemacht hat, war sich darum zu kümmern, damals sehr wichtig, dass diese jungen Frauen dann auch anständige Männer vermittelt bekommen. Eine von ihnen, Katharina von Bora, war sehr schwer zu vermitteln. Die hat er dann schließlich selbst geheiratet. Und es geht dann auf das Konto von dieser Katharina von Bora, dass sich das sogenannte Schwarze Kloster war, zu dem Zeitpunkt gar kein Kloster mehr, aber dort hat Luther gelebt oder man kann auch sagen, er ist da so ein bisschen schwermütig, wie er war, rumgegammelt. Und es geht auf das Konto von Katharina von Bora, dass sie dann dieses schwarze Kloster mit Leben gefüllt hat. Ja? Sie hat dort Schweine gemästet, sie hat Gemüse angebaut, sie hat das Haus gefüllt mit selbstgebrautem Bier, mit in jederlei Hinsicht hungrigen Studenten, die dort auch in so einem Nebenhaus gewohnt haben. Und nicht zuletzt hat sie das Haus gefüllt mit 6 Kindern. So, sie hat da Leben reingebracht, es wurde gegessen, es wurde gesungen, es wurde gelacht. Luther selbst ist auch aufgeblüht, ist mit seinen Kids im Garten rumgetollt und hat angefangen, seine heute berühmt gewordenen Tischreden rauszuhauen. Und es ist da so eine ganz neue Form von Zusammenleben entstanden, so eine ganz neue Form auch davon, wie man Glauben leben kann. Eine neue Kultur, kann man sagen, die so die Keimzelle für das war, was dann später als geflügeltes Wort zur Kultur des evangelischen Pfarrhauses war, was für Jahrhunderte zu so einer festen Institution wurde. Und dieser Move, so raus aus dem Kloster und rein ins wilde, wirkliche Leben, sage ich mal, den hat Dietrich Bonhoeffer dann Jahrhunderte später, nachdem das passiert ist, bisschen martialisch in seiner Sprache damals, als Nahkampf mit einer Welt bezeichnet, die meint, ohne Gott auszukommen oder in der Gott gefühlt manchmal auch abwesend ist, in der er kaum vorkommt, in der es schwer ist, ihm irgendwie zu begegnen. Ja, also das, was vorher so ein paar oder was bisher vielleicht so ein paar fromme Profi-Christen im geschützten Rahmen von einem Kloster gemacht haben, das, also Gott in den Mittelpunkt zu stellen, das ganze Leben, den Alltag auch nach Gott auszurichten, das Leben als Anbetung zu leben, das kam jetzt so mitten rein ins alltägliche Leben, ins Berufs- und Familienleben. Und ich finde, das ist der Punkt, an dem das Ganze jetzt auch für uns super interessant und spannend wird. Ja, wir sind hier mitten in Berlin, wir stehen voll im Leben, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist hier bei euch auch nicht anders als bei uns im Boxy-Kiez. Sobald man vor die Tür hier geht, ist es einfach alles lebendig, es ist unglaublich viel los, man ist so mittendrin. Und wie bekommen wir Gott in diesem unserem Umfeld in den Blick? Ja, wo und wie begegnen wir ihm da immer wieder? Und ist das überhaupt möglich in so einer Stadt, die gefühlt auch ganz gut ohne Gott auskommt, wo er oft auch irgendwie weit weg uns vorkommt? Und ich weiß aber, dass das für viele bei uns so ein tiefer Wunsch ist. Vielleicht ist es auch so eine fragende Sehnsucht, dieses Ich will Gott begegnen. Ja, immer und immer wieder. Aber so mitten in dem Leben, mitten mit dem, was auch in uns los ist, was uns beschäftigt, geht das immer wieder unter. Es kommt einfach zu kurz. Und die gute Nachricht für uns ist jetzt, es gibt bewährte Zugänge zu Gott. Zugänge, die sich tatsächlich über Kontinente, über Jahrhunderte, über verschiedene christliche Traditionen hinweg auch immer und immer wieder bewährt haben und Menschen so eine Tür zu Gott geöffnet haben, den Weg, den Blick freigemacht haben auf Gott. Zugänge, die sich so sehr bewährt haben, dass sie sich dann in der Architektur von Klöstern tatsächlich auch als feste Orte materialisiert haben. Und in dieser Predigtserie, die wir gemeinsam starten als Kreuzberg-Projekt, als Projektkirche, auf dem Weg hin zu Ostern in dieser Fastenzeit, schauen wir uns 5 von diesen Orten an, von diesen Zugängen. Das ist die Zelle, das Skriptorium, der Garten, der Kapitelsaal und die Kapelle. Kommen wir noch dazu, zu den einzelnen Orten, wofür die stehen. Aber die Idee bei der Serie ist jetzt eben nicht zu sagen, dass wir hier, wenn wir Gott begegnen wollen, dass wir aus der Stadt irgendwie uns zurückziehen müssen, vielleicht alle ins Kloster gehen wollen, will ich ja auch nicht, sondern dass wir wie Katharina von Bora eigentlich den umgekehrten Move machen und uns das Kloster sozusagen hier mitten ins Leben holen. Ja, also wie man Schweine mästet, wie man Bier braut und eben auch, wie man Gott so in den Mittelpunkt des Lebens stellt, das hat Katharina von Bora im Kloster gelernt und das hat sie dann eben mit sich genommen, auch in ihr neues Zuhause mitten in die Welt. Und genauso werfen wir jetzt in dieser Serie auch einen Blick aufs Kloster, auf die Orte, die sich dort so als Zugang zu Gott bewährt haben, in der Annahme, in dem Glauben und in der Hoffnung. Das muss doch auch hier möglich sein. Ja, das sind vielleicht nicht nur Orte aus Holz und Stein, die da irgendwo in einem Kloster sind, sondern das können auch so innere Orte und Zugänge für uns werden, wie wir Gott begegnen können, mitten hier in unserem Leben. Und heute machen wir den Anfang mit einem ganz wesentlichen und grundlegenden Ort, nämlich der Zelle, der Klosterzelle oder einfach das Einzelzimmer, in dem die Nonnen und Mönche dort gewohnt haben, geschlafen haben. Das war so ein Raum, der in der Regel ganz schlicht eingerichtet war und ein Ort, an dem man vor allem eins war, nämlich allein mit Gott. Ja, ich glaube, das ist so der Kern von dem, was diesen Ort, dieses Zimmer, diese Zelle ausmacht, ist das Alleinsein mit Gott. Und ich glaube, das kann auch für uns heute so ein Zugang zu Gott sein, ja, alles andere auszublenden, allein zu sein mit Gott. Und das, was dann so in der Begegnung mit Gott im Alleinsein passiert, wovon Menschen mir auch immer wieder berichten, was man nachlesen kann, was sich immer wieder auch mit meiner eigenen Erfahrung deckt, ist, dass da passiert so eine Bewegung, die sich vielleicht ganz grob in 3 Schritten beschreiben lässt. Ich habe das mal so benannt, dass es mit der Stille beginnt, dann zum Stadion führt und letztendlich ins Staunen. Von der Stille über das Stadion hin zum Staunen. Ich freue mich immer, wenn ich Alliterationen einbauen kann. Das ist so die Bewegung, die ich in der Predigt heute nachvollziehen will. Wir steigen ein mit der Stille. Und Jesus sagt das hier im Predigttext so: Wenn ihr betet, wenn ihr Gott begegnen wollt, kann man vielleicht auch sagen, dann geht in euer Zimmer und schließt die Tür zu. Und ich glaube, worum es Jesus hier geht, ist, dass wir mal rauskommen aus diesem ständigen Sehen und Gesehenwerden. Ja, also heute präsentieren wir uns vielleicht nicht mehr an Straßenecken, sondern auf TikTok oder Substack oder wo auch immer wir so unterwegs sind. Vielleicht tragen wir auch nicht unsere Frömmigkeit zur Schau, sondern irgendwie unser neuestes Outfit oder unsere tiefste, neueste Erkenntnis, die wir haben. Aber ich glaube, der Punkt bleibt grundsätzlich heute noch genau derselbe. Wenn wir Gott wirklich begegnen wollen, dann passiert das nicht darüber, dass wir versuchen, irgendwie was Besonderes darzustellen. Es funktioniert nicht über irgendwie ein Leistungsprinzip, nicht darüber Bescheid zu wissen, irgendwie dran zu sein an allem, was die neuesten Trends sind oder so, sondern es passiert im Verborgenen. Unser Gott ist auch im Verborgenen gegenwärtig. Unser Gott ist das leise Flüstern in einer Welt, die nur noch schreit. Und ich will an der Stelle, an dem Punkt, direkt mal ganz praktisch werden, weil ich weiß, mir geht das zumindest so und bei unseren Leuten im Projekt Kirche weiß ich, ist das auch so, so ins eigene Zimmer zu gehen, die Tür hinter sich zuzumachen und wirklich ungestört allein mit Gott zu sein. Das ist nicht immer so einfach, ja? Das fällt uns überhaupt gar nicht leicht. Und nur um so ein paar Beispiele zu machen. In der Lebensphase, in der die Kids noch so klein sind, kämpft man vielleicht darum, überhaupt mal auf die Toilette gehen zu können, die Tür da hinter sich zuzumachen und da wenigstens mal eine Minute allein für sich zu sein. Es gibt aber vielleicht auch andere von uns, die sagen würden, naja, allein sein, davon habe ich eigentlich mehr als genug. Ja, ich bin eigentlich schon viel zu viel allein und ich habe nicht den Eindruck, dass mir das immer gut tut. Und ich begegne Gott überhaupt nicht unbedingt in diesem Alleinsein. Sondern was mir vielleicht eher gut tut, ist mal öfter rauszukommen, unter Leute zu kommen. Und für wieder andere von uns ist es, denke ich, auch so, dass wir von unserem inneren Gefühl her uns schwer damit tun, mal so wirklich allein zu sein. Ja, also auch wenn wir vielleicht allein in einem Zimmer sitzen, dann tragen wir doch irgendwie die Gespräche des Tages, irgendwelche Stimmen, Eindrücke, Nachrichten, ja, was so ein ganz normaler Tag eigentlich alles für uns mit sich bringt, mit uns rum. Und es fällt überhaupt nicht leicht, davon abzuschalten und mal so wirklich allein zu sein und Ruhe zu haben. Ja, ich glaube, so wie man sich einsam fühlen kann, obwohl man von Menschen umgeben ist, kann man sich auch total abgelenkt und von allem Möglichen umgeben fühlen, selbst wenn man alleine im Zimmer sitzt. Und da sind so wirkliche große Hindernisse, finde ich, auf dem Weg in die Stille, auf dem Weg ins Alleinsein, dann auch mit Gott. Und ich glaube aber, es gibt so zwei Startpunkte, wie das aussehen kann oder wo wir anfangen können zumindest, die für jede und jeden von uns hoffentlich hilfreich sind. Und das erste ist, dass das Alleinsein, glaube ich, mit Gott auch so ein innerer Ort ist. Und zwar manchmal ein innerer Ort ist und sein kann, bevor das so ein physischer Ort oder Zeitraum wird, also irgendein Sessel oder eine Ecke im Zimmer vielleicht oder so. Und wenn wir zum Beispiel mal so an einen Moment denken, nämlich den direkt nach dem Aufwachen, was ich einen ganz besonderen und auch so verletzlichen Moment finde, dann ist das bei euch vielleicht so, dass wie bei mir das Handy auch der Wecker ist. Ich habe mal versucht, einen anderen Wecker zu kaufen, der funktioniert aber schon wieder nicht mehr. Und dann ist so der erste Griff natürlich der zum Handy und den Wecker auszumachen und dann ist man auch schnell dabei, direkt wieder zu schauen, was denn so in der Nacht passiert ist, was vielleicht später am Abend noch an Nachrichten reingekommen ist, was irgendjemand gepostet hat und so weiter. Ich glaube, das, womit wir sind dann allein mit diesen Nachrichten für so einen Moment. Und ich glaube, gerade in solchen Momenten prägt das unseren Tag vielleicht, letztlich vielleicht unser ganzes Leben, womit wir so allein sind. Und klar prägt uns das, was um uns herum passiert. Das kann man nie immer völlig ausblenden, finde ich. Aber ich glaube, manchmal ist es doch möglich oder gibt es die Möglichkeit für uns diese Frage zu stellen, will ich mich wirklich von dem prägen lassen, was irgendjemand irgendwo in der Welt in der Nacht schon wieder angestellt hat? Ich glaube, es ist möglich aufzuwachen und vielleicht innerlich auch einfach nur für einen Moment, für ein paar Sekunden allein zu sein mit Gott und vielleicht sowas dazwischen zu schalten. Ja, also die Güte Gottes hat kein Ende, sie ist jeden Morgen neu. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich an dir, Gott. Ich glaube manchmal schon so einen Gedanken, eine Liedzeile, einen Bibelvers innerlich so dazwischen zu schalten, bevor wir irgendwas anderes tun, kann so ein ganz kostbarer Moment so für so ein Alleinsein mit Gott sein. Und ich glaube, das kann dann auch zu so einer Keimzelle werden, zu so einem Samenkorn, aus dem weitere kleine Momente entstehen, vielleicht über den Tag verteilt, wenn man sich wieder daran erinnert, oder aus dem dann auch längere Zeiten, Momente, vielleicht tatsächliche Orte auch im Umfeld, im eigenen Zuhause, im Büro entstehen, vielleicht mit so einem kleinen Ritual, wo man sich Zeit nimmt, für Gott, mit Gott allein zu sein. Einfach, weil das so gut tut. Das ist so ein erster Anknüpfungspunkt, finde ich, Stille und Alleinsein mit Gott als so ein innerer, gedanklicher Ort erstmal. Und das zweite ist, das Alleinsein mit Gott auch in den Dingen zu suchen, die wir sowieso schon machen. Ja, das ist so ein bisschen Typ- und Temperamentssache, wo und wie das funktioniert, muss man vielleicht auch ein bisschen rumprobieren, aber Menschen erzählen mir glaubwürdige Geschichten davon, dass sie allein sind mit sich oder eben auch mit Gott in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, beim irgendwie Aufräumen, Putzen oder Geschirrspülen, beim Spazierengehen, beim Balkonbepflanzen oder auch bei der Gartenarbeit. Ich bin mal beim Rasenmähen gegen so einen Pfosten gelaufen, ich weiß nicht mal mit dem Rasenmäher, sondern mit dem Kopf, weil ich so woanders war, in dem Moment tatsächlich von Gott, von einem Gedanken so fasziniert war. Auch das ist möglich. Ja, also der Punkt ist, es geht darum, so einen Ort zu haben, einen inneren Zustand vielleicht, in dem man alles andere ausblenden kann. Ganz schlicht mit nichts, was uns ablenkt und unsere Aufmerksamkeit irgendwie aggressiv einfordert, wo es nicht darum geht, wo man das vergessen kann, das Ganze sehen und gesehen werden. Allein mit Gott. Ich glaube, dass das möglich ist, dass das geht, auch mitten hier in Berlin. Und ich habe einen letzten kurzen Gedanken zur Stille. Vielleicht kommt ihr auch aus so einer Prägung, in der das als wichtiges Pflichtprogramm eigentlich dazugehört, am besten täglich eine sogenannte stille Zeit zu machen. Und ich finde, das kann schnell so einen Unterton annehmen von, naja, wir sollten Gott ja auch unbedingt einen Platz in unserem Leben einräumen, weil er ist ja Gott und wir verdanken ihm so viel und so weiter. Und wir sind ihm das eigentlich auch ein bisschen schuldig, ja, dass wir ihm mal Aufmerksamkeit geben. Und für alle, die das kennen, will ich das nochmal betonen, wie das ja auch hier im Text steht. Es geht eben gerade genau nicht um eine Pflichtübung, ja, um Gott irgendwas zu beweisen, um ihm irgendwie zu gefallen, um irgendwas abzuarbeiten oder abzuleisten. Sondern es geht, glaube ich, weniger darum, was wir machen, sondern was das mit uns macht, was Gott in dieser Zeit mit uns macht. Und das ist auch der Gedanke hinter diesem Satz, der auch mit im Programmheft abgedruckt ist. Geh in deine Zelle und setz dich nieder. Deine Zelle wird dich alles lehren. Das macht was mit uns, wenn wir allein sind mit Gott. Und bei dem Gedanken, dass das was mit uns macht, sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich beim Stadion. Und damit meine ich die Erfahrung, dass die Stille manchmal überhaupt nichts Schönes und Angenehmes ist, sondern man ganz unruhig wird. Ja, das wühlt einen auf, ist eigentlich das Gegenteil von innerer Ruhe. Es ist so ein innerer Kampf, der in einem tobt. Ja, wenn es um uns herum still wird, wird es in uns drin manchmal richtig laut. Die Stille wird zum Stadion. Der Wettkampf, das Spiel, das stattfindet in diesem Stadion, ist so unser Ringen mit uns selber. Und der Versuch, so allein mit Gott zu sein, der fühlt sich oft genug erstmal an wie so ein Alleinsein mit mir selber. Kommt so alles hoch, was vielleicht andere über mich denken, was in mir drin steckt, so das Ganze, alles Selbstmitleid, Stolz, Verletzungen, Sehnsüchte, Wut, was so in uns drin ist, unsere Selbstzweifel vielleicht auch. Und einer, der das in einer Extremsituation sehr schön in Gedichtform gebracht hat, ist wieder Dietrich Bonhoeffer. Und dieses Gedicht findet ihr auch als Einlageblatt extra noch im Heft mit dabei. Und er hat das in der Zeit verfasst, als er jetzt nicht im Kloster in einer Mönchszelle saß, sondern sehr unfreiwillig in einer Zelle als Gefangener der Nazis. Und er erlebt dieses innere Ringen, dieses Stadionerlebnis wie folgt. Ich will das kurz vorlesen. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich das, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Und was ich daran heute für uns vor allem spannend finde, sind die letzten beiden Zeilen von diesem Gedicht. Ja, also vielleicht habt ihr die Stille, den Versuch des Alleinseins auch schon genauso erlebt wie Dietrich Bonhoeffer. Ja, einsames Fragen treibt mit mir Spott. Und klar war die Situation von Bonhoeffer damals nochmal extremer, intensiver wahrscheinlich als unser Alltag. Aber ich glaube, manchmal sind doch auch wir irgendwie so ein Stück weit verunsichert, versuchen rauszufinden, wer wir sind, was wir wollen und sollen. Und auch so ein bisschen uns selber davon zu überzeugen, dass wir gut, dass wir wichtig sind hier, dass wir Bedeutung haben. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir allein sind und wenn so die Bestätigung durch andere Menschen, die Geschäftigkeit, das, was wir vielleicht meinen, tun zu müssen, wenn das mal alles wegfällt, dann ist uns das oft selber auch nicht mehr so klar, was denn jetzt wichtig ist. Ja, wie lebe ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Was mache ich denn schon groß, außer Cappuccinos zu trinken, Freunde zu treffen, ein paar Mails zu schreiben, shoppen und Musik zu hören? Und klar mache ich vielleicht ab und zu auch noch mal ein bisschen was Bedeutsameres, aber genügt das? Stimmen meine Prioritäten? Mache ich die Welt tatsächlich besser? Bringe ich genügend Opfer? Reicht meine Liebe? Führt das alles hier irgendwo hin oder und wenn ja, wohin und mag ich, wo das hingeht? Wie sieht denn ein gutes, richtiges Ziel für mich aus? Wo ist so mein Platz, meine Rolle, meine Bestimmung? Was ich mir in solchen Momenten von Gott eigentlich immer erhoffe und wünsche, ist Unterstützung, ja, ist in erster Linie mal Klarheit, ist vielleicht Stärkung auf diesem Weg und in all diesen Fragen. Und ich ertappe mich dabei, wie ich ganz schnell dabei bin, einfach so runter zu plappern, viele Worte darum zu machen, was ich meine jetzt eigentlich alles gerade von Gott zu brauchen. Und doch führt das gefühlt nicht zu so einer wirklichen Begegnung mit Gott. Sondern im Gegenteil, wenn wir nochmal in den Bibeltext schauen, dann geht es eben genau nicht darum, runter zu plappern, aufzuzählen, was wir vielleicht alles gerade meinen von Gott zu brauchen, sondern uns dessen bewusst zu werden und auch zu lernen, darauf zu vertrauen, dass da schon einer ist, der weiß, was wir brauchen, bevor wir ein Wort gesagt haben. Der es womöglich besser weiß als wir selber, was wir brauchen. Ja, Jesus versichert uns das hier extra nochmal. Euer Vater weiß, was ihr braucht, lang bevor ihr ihn darum bittet. Und genau das ist auch der entscheidende und spannende Punkt am Gebet von Bonhoeffer, finde ich. Denn er findet hier ja keine Antwort auf seine bohrende Frage, wer bin ich, auf seine existenziellen Zweifel. Aber er kommt an dem Punkt an, an dem er aus tiefstem Herzen sagen kann, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Ich denke, was wir manchmal mehr brauchen als Klarheit, als Stärkung, als Antworten, ist so diese tiefere Erkenntnis, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Ich denke, das zu glauben, das vielleicht auch immer wieder auszusprechen, damit ja auch so unser ängstliches Fragen, die ungelöst, unbeantwortet oft bleiben, Gott anzuvertrauen und loszulassen, das ist ein immer wieder umkämpfter und immer wieder großer Vertrauensschritt für uns. Und ich glaube, das ist das, was in den biblischen Texten immer wieder auch beschrieben wird, als uns selbst zu verleugnen, uns selbst zu sterben, unser Kreuz auf uns zu nehmen, unser altes Selbst abzulegen. Alles Dinge, die unfassbar furchtbar klingen, die, glaube ich, auch nicht intuitiv für uns sind, in einer Welt, in der es sehr viel um Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung und so weiter geht. Aber eigentlich finde ich, hat genau das was unglaublich Schönes und Befreiendes. So, ja, das ist schon auch ein inneres Arbeiten und Ringen immer wieder, ein innerer Vertrauensschritt. Aber er macht den Weg dafür frei, dass unser Alleinsein nicht nur ein Alleinsein mit uns selber ist, sondern zu einem Alleinsein mit Gott wird. Und damit sind wir beim Staunen über Gott. Ich will gar nicht das Staunen groß erklären. Ich denke, wir wissen alle, was Staunen ist. Ja, so ein ehrfürchtiges Staunen. Vielleicht, wenn man mal unter dem Sternenhimmel liegt und sich so die Größe und Schönheit des Universums bewusst macht, was davon erahnt. Oder wenn man einen Menschen hat, in dem man so richtig verliebt ist, dem man einfach nur staunen kann. Ja, so ein Staunen. Ich glaube, wir kennen das. Und das ist jetzt paradox, aber ich kann das nicht anders sagen, als dass dieser innere Prozess, dieses Uns-Selbst-Sterben, auf der einen Seite den Weg frei macht zum Staunen über Gott und auf der anderen Seite umgekehrt das Staunen über Gott uns dazu befreit, uns selbst zu sterben, diese Sachen loszulassen, abzugeben an Gott. Ja, beides stimmt irgendwie. Und ich denke, wenn man das mal weiterdenkt, dann heißt das, wir können auf der einen Seite in so eine Art Teufelskreislauf, nenne ich das mal, reinkommen, wo wir verlernen, über Gott zu staunen, uns um uns selbst drehen, uns dann in unseren eigenen Ängsten und Sorgen und Fragen verlieren, da kaum noch rauskommen, umso weniger Gott wahrnehmen und über ihn staunen können, uns vielleicht sogar von ihm alleingelassen, enttäuscht fühlen und dann erst recht noch weiter in uns selber uns eindrehen und so weiter und so weiter. Und umgekehrt bedeutet das aber auch, dass so ein einziger kleiner Moment des Staunens über Gott uns da rausholen kann und uns befreien kann von unserem sich um uns selber drehen, dass wir ein kleines bisschen mehr loslassen können, auch unsere unbeantworteten Fragen, auch unsere Kämpfe, mit denen wir wissen, mit denen wir noch lange nicht fertig sind. Und da rauszukommen und offen zu werden und noch mehr zu staunen über diesen Gott, der uns befreit und der uns so sehr im Blick hat. Und ich glaube, diese Veränderung, diese Umkehr, die passiert im Alleinsein mit Gott. Und ich kenne keinen anderen Ort, ich kenne auch keine Abkürzung, wie das sonst passiert und möglich ist. Ein ganz kurzer letzter Punkt. Jesus formuliert das hier im Text ja auch so, dass er sagt, geh in dein Zimmer und bete zu deinem Vater. Und ich weiß, menschliche Väter, die Beziehung zu Vätern sind oft ein Riesenproblem. Aber da kommt doch eine ganz besondere Beziehung zu Gott, eine ganz besondere Nähe zum Ausdruck. Und eine von meinen Töchtern, bei der ist das tatsächlich so, dass sie das von mir als Vater jeden Morgen nach dem Aufwachen einfordert, dass ich an ihr Bett zitiert werde und dann als erstes mal so drei Kuscheltiere abbekomme und dann die Kuscheldecke und dann springt sie hinterher. Und wann immer Zeit dafür ist, setzen wir uns noch für ein paar Momente auf die Couch zusammen und starten so in den Tag. Es sind ganz besondere, wertvolle Momente, ist natürlich auch ein Geschenk für mich. Und ich wünsche und ich hoffe mir natürlich, dass sie das prägt, dass das ihren Tag prägt, dass das ihr Leben letztendlich auch prägt. Das ist so ein schöner und wertvoller Moment und ich glaube, genau so können wir jeden Morgen, können wir in vielen anderen Momenten unserem himmlischen Vater begegnen und allein sein mit Gott. Amen.